auf Hoffnung hin vertrauen. Finde, das klingt gut. Aber so einfach ist es ja oft nicht im Leben. Vor gut 20 Jahren, wir hatten drei kleine Kinder, haben wir immer noch, aber klein sind sie nicht mehr, aber immer noch drei Kinder, hat sich von einem Tag auf den anderen unser Leben komplett verändert. Unsere jüngste Tochter, damals 5 Jahre alt, ist an Leukämie erkrankt. Und die Untersuchungen haben sehr schnell ergeben, dass ihre Chancen nicht so gut stehen. Wir waren als Familie von jetzt auf gleich, von jetzt auf gleich mit einer schwierigen Situation konfrontiert, sehr schwierigen Situation, mit einer geradezu bedrohlichen Situation. Auf Hoffnung hin vertrauen. Als das Gespräch mit dem Oberarzt in der Uniklinik in Frankfurt sich dem Ende zuneigte, dann wurde er einmal ganz verhalten, hat uns alles erklärt, wie das so funktioniert und was jetzt auf uns zukommt und wie das so läuft und so. Und auf einmal wurde er ganz ruhig und bedacht. Und dann sagte er, wundert sich, wenn er Eltern, das ist ein Gespräch, das er oft führen muss, wenn er Eltern hier sitzen hat, dann erlebt er viel Panik, viel Angst und viel Sorge. Und bei uns erlebt er viel, ich wusste gar nicht, was er sagen sollte, so richtig. Viel, oh, vielen Dank, so nett. Viel getragen sein, viel gefasst sein, erlebe ich bei Ihnen, sagte er damals. Wir hatten auch Angst und wir hatten auch Sorge. Dankeschön. Aber wir hatten eben auch Hoffnung. Auch Hoffnung in Vertrauen. Als zu stehen in diesem Graben zwischen Hoffnung und Resignation, mittendrin zu stehen und dort die richtigen Entscheidungen in krisenhaften Zeiten zu treffen. Herr Lux hat schon gesagt, soll heute Abend so ein bisschen um die Hut gehen, Altes Testament. Ich würde Ihnen vielleicht diese kleine Geschichte, 4 knappe Kapitel, eine nur so kleine Empfehlung unter der Hand, eine wunderschöne Abendlektüre, wenn Sie noch Lust haben nachher, bevor Sie ins Bett gehen. Also ich würde Sie Ihnen aber mal so in knappen Worten, es geht um die Zeit der Richter, also schon ein bisschen her. Es herrscht in Israel Hungersnot. Eine Familie aus Bethlehem beschließt, ins Nachbarland Moab auszuwandern. Es waren jetzt nicht gerade Freunde Moab und Israel, aber dort gab es halt mehr zu essen. Also so, wir würden heute sagen, Wirtschaftsflüchtlinge. Es geht um Elimelech und seine Frau Naomi und die beiden Söhne Machlon und Kilion. Also die 4 wandern aus. Schon bald in der Fremde dort stirbt der Vater und damit der Ernährer der Familie. Die beiden Söhne heiraten, sie heiraten moabitische Frauen Orpa und Ruth. Aber auch die Söhne versterben relativ zügig. Die 3 Frauen bleiben alleine zurück. Währenddessen hat sich das Gerücht breit gemacht, dass es in Bethlehem wieder was zu essen gibt und Naomi beschließt, zurückzugehen. Zu den besseren Zeiten wieder. An der Grenze angekommen, bittet Naomi ihre beiden Schwiegertöchter umzudrehen und in ihrer Heimat Moab ihr Glück zu suchen. Denn dort in Israel werden sie ja in der Fremde. Die eine, Orpa, kehrt um und Ruth bleibt und folgt ihrer Schwiegermutter ins fremde Land. Als sie in Bethlehem ankommen, nennt Naomi sich fortan Mara. Mara ist das hebräische Wort für Bitternis. Also kein ausgesprochen hoffnungsvoller Name, eher das Gegenteil. Unser Überleben, sie hatten ja eigentlich nichts, unser Überleben geht ruht auf die eben gemähten Felder. Es gab so eine alte Tradition, dass die Armen, wenn die Felder abgemäht waren, die durften hinterhergehen und was da so liegen blieb, das durften sie aufsammeln und mitnehmen. Und so lernen sie den Landwirt Boas kennen. War irgendwie so ums Eck verwandt mit der Naomi, wusste sie aber noch nicht, aber irgendwie war das so, um ein paar Ecken sozusagen. Und dieser Boas, der behandelt sie überaus freundlich. Er sagt seinen Schnittern, also ein bisschen mehr liege, großzügig, damit die nicht hungern müssen, die beiden. In Kürze entwickelt sich, sehr lesenswert, wirklich nochmal, es entwickelt sich eine wunderbare Romanze zwischen den beiden. Und die beiden werden schließlich ein Paar und Boas wird auf diese Weise Retter der Familie. Soweit, in ganz knappen Worten dieser Bericht. Als ich die Geschichte gelesen habe, da fiel mir dieses Jesuswort ein. Jesus fragt mal seine Jünger, habt ihr je Mangel gehabt? Ich habe mir vorgestellt, dass Jesus diese Frage der Rut stellt. Und die Rut hätte wohl trocken und wahrscheinlich auch einigermaßen bitter gelacht. Mangel. Wann nicht? Und nach Naomi, die sich ja inzwischen Mara nennt. Wann nicht? Die Hungersnot, die Flucht der Schwiegereltern. In eine Familie hat sie dann selber geheiratet von Wirtschaftsflüchtlingen, der frühe Tod dieser Männer, ohne jedwede Sozialversicherung. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es das Wort Witwenrente heute im modernen Hebräisch gibt, aber im Alten gibt es das sicher nicht. Eine Geschichte in mündlich schwierigen Zeiten. Die Unsicherheit der Alltagsgestaltung mit dem ganz offenen Ausgang, ohne absehbares Ende. Und wenn Sie dieses Buch tatsächlich im Zusammenhang nochmal lesen, werden Sie feststellen, der liebe Gott kommt da eigentlich gar nicht vor. Also wenigstens nicht benannt sozusagen. Augenfällig ist aber trotzdem, er steckt hinter allem und macht irgendwie alles gut. Er handelt im Verborgenen. Drei Gedanken zu dieser Geschichte. Der erste heißt, wir sind eingeladen, das mangelhafte Leben anzunehmen. Da stehen sie an der Grenze, Orpa geht zurück und Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Sie kennen diese Sätze. Beliebter Trauspruch. Ja, junge Paare, nichts soll uns scheiden. Aber das erste Mal, nämlich hier bei Ruth, als dieser Satz oder diese Sätze fallen, geht es nicht um eine wunderschöne Hochzeit, sondern es geht um eine beinharte Realität. Es geht um eine existenzielle Not im Leben. Eine Entscheidung gegen die Sicherheit der heimischen Familie. Orpa, die umgedreht ist, die zurückgegangen ist, ist in die Sicherheit der heimischen Familie zurückgekehrt. Ruth geht mit in die Unsicherheit. Es ist die Entscheidung für ein fremdes Land, für fremde Menschen, eine fremde Kultur. Nicht, dass in diesem Buch Orpa an irgendeiner Stelle kritisiert worden wäre. Die Entscheidung war völlig in Ordnung. Und doch ist das ein Unterschied zu Ruth. Wir werden das sehen. Ruth trifft diese Entscheidung. Ich will. Ich bleibe. Ich will. Das sind die Worte in diesen Versen. Nicht ich muss oder was soll ich machen oder es bleibt mir nichts anderes übrig oder ich werde nicht gefragt oder irgend sowas. Nein, ganz bewusst entscheiden, ich will bei dir bleiben. Ich gehe nicht zurück. Nichts soll mich trennen. Ich werde bei dir bleiben und will mit dir gehen. Ich glaube, dass es auch in unserem Leben so ist. Krisen, egal welche Art sie kommen in unser Leben. Krisen fördern mutige Entscheidungen. Kein Jammern, Das darf man auch mal. Und das genügt nicht. Keine Besserwisserei, keine idealen Vorschläge, wie das jetzt irgendwie ganz toll. Manchmal vielleicht nicht mal fromme Sprüche, sondern sie fordern eine Entscheidung. Will ich mich dieser Krise, diesem mangelhaften Leben stellen? Ich will, sagt Ruth, und so verhält sie sich auch. Ich will, ich bleibe, da will ich auch sein, wo du bist. Also das ist das Erste aus diesem Versen. Die Einladung für uns, das mangelhafte Leben anzunehmen, nicht zu verdrängen. Nicht schnell wieder loswerden zu wollen, obwohl loswerden völlig in Ordnung ist, sondern erst einmal als erstes annehmen. Das zweite Signal aus dieser Geschichte, das mir da begegnet, heißt im Mangel nicht selbst zum Mangel, Mängelexemplar zu werden. Bisschen später sagt der Boas, als die schon so ein bisschen miteinander sich kennengelernt haben und unterwegs sind und so, da sagt der Boas zu der Ruth: Der Herr vergelte dir deine Tat. Dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Ich bin jetzt 64 Jahre alt. In diesen 64 Jahren gab es nicht ein einziges Jahr ohne Kriege, ohne Krisen, ohne Seuchen oder was auch immer auf dieser Welt, Naturkatastrophen, alles Mögliche. Aber in der Zeit von Corona ist mir bewusst geworden, ich bin das erste Mal selber beteiligt. Klar, die familiären Krisen, die gab es auch, aber so das Große, was ganz viele betrifft, war das erste Mal in meinem Leben. Ich musste noch nie einen Krieg erleben, noch keine größeren Krisen, nicht einmal solchen. Bei Corona war ich das erste Mal wieder am Start. Und als ich das 5. Mal dann hatte, habe ich aufgehört zu zählen. Also, es ist mir da irgendwie bewusst geworden. Weil ich in Corona-Zeiten so viel erlebt habe an Selbstumkreisung der Angst. Weil ich so viel erlebt habe in dieser Zeit an Erklärungsmustern und ach, alle möglichen. Und dass Menschen sich selber zu einer Art Mängelexemplar gemacht haben. Klar war das für die Schüler nicht lustig. Ich habe das in unserer Kommunität auch erlebt. Die Eltern mit dem Homeschooling und so. Alles nicht so lustig. Ich habe ihnen irgendwann, bei mir im Haus wo unsere Kinder, Schulkinder gesagt, und den Eltern irgendwann gesagt, die andere Wirklichkeit ist doch auch, dass die allermeisten Kinder auf dieser Erde froh wären, wenn sie so Schule hätten. Wir kommen von einer großen, ja, von einem großen Schatz her. Und jammern, wenn er plötzlich löchrig wird. Dietrich Bonhoeffer sagt ja einmal, es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Das gibt es. Erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Ja, ich muss mich in meinem Mangel immer wieder auch entscheiden. Und es könnte mir so gehen, damit ich nicht auch zum Mängel Exemplar werde und mein Leiden nur noch vor mir hertrage. So entscheidend, wie es hier von Ruth heißt. Du bist zu dem gekommen, zu unserem Herrn, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Die ernsthafte Frage in Tagen der Krise, des Mangels und des Elends lautet: Worin, bei wem berge ich mich? Unter welche Flügel schlüpfe ich, um dieses Bild von Boas zu gebrauchen? Wo suche ich meine Zuflucht? Und damit, wo suche ich meine Hoffnung? Also da fällt mir sowas wie Psalm 23 ein. Dieser bekannte Hirtenpsalm, ich finde, der hat ein grandioses Finale. Sie werden das alle kennen wahrscheinlich, diesen letzten Satz, oder? Nämlich?
Bis in mein Herzlichkeit werden gefolgt mein Leben lang, ich werde bleiben im Aussehen.
Danke. Gutes und Barmherzigkeit werden mich gnadenlos verfolgen mein Leben lang. Das war also ein bisschen nicht ganz nach Luther. Aber das ist doch gemeint. Gutes und Barmherzigkeit gucken nicht ab und an mal bei mir vorbei. Wenn sie gerade Lust haben, wenn gerade Sonne scheint oder alles nett ist. Oder gut, sie werden mich verfolgen. Da kann ich hinrennen, wo ich will, da kann mein Leben sein, wo es ist. Der liebe Gott ist mir auf den Fersen, und zwar mit Gutem und mit Barmherzigkeit. Auch zu Corona-Zeiten oder was auch immer. Jedes Leben ist ein Versprechen Gottes, das ich erfüllen will. Jedes Leben ist ein Versprechen Gottes, das ich erfüllen will. Und Nachfolge ist immer der Aufstand gegen die Zufälligkeit. Sich bergen unter diesen Flügeln. Dritter Satz. Eine kleine Mangelvariante. Wenn Sie dem Wort Mangel das M nehmen, dann bleibt immerhin noch Angel über. Die dritte Einladung heißt den Mangel zur Angel machen. Jetzt sind die beiden beieinander. Kleiner Sprung in der Geschichte. Ruth und Boas. Und ihr erstes Kind ist unterwegs. Und ihre Nachbarinnen gaben dem Sohn von Ruth und Boas einen Namen. Kann man es auch machen, wenn einem kein Name einfällt. Na gut, kann man machen. Bei meiner Schwiegermutter, die soll die ganz anders heißen, da hat dann die Hebamme entschieden, wie sie heißt. So heißt sie jetzt seit fast 90 Jahren. Na gut, ging ja auch. Also und ihre Nachbarin gab den Namen und sprachen, Naomi ist ein Sohn geboren. War lustig, ja? Naomi, also Schwiegermutter, sein Sohn geboren und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Der Mangel, den die erlebt haben damals, der war schlimm. Aber er war nicht das Finale, er war nicht der Endpunkt. Sondern er war der Angelpunkt, an dem die Zukunft hing. Der Mangel war der Angelpunkt, an dem die Zukunft hing. Durch den Mangel kommt Naomi zu Ruth. Anders wären die in 100 nackte Winter nicht zusammengekommen. Die werden sich nie begegnet. Ruth kommt mit Naomi zu Boas. Aus dem Techtelmechtel wäre auch nichts geworden. Ohne diesen Mangel, ohne diese Hungersnot am Anfang. Der Mangel wurde in dieser Geschichte immer zum Wegbereiter für das Nächste. Aus dem Mangel im Heute will ein Segen im Morgen werden. Der Mangel wandelt sich in den Segen. Sie nennen das Kind Obed, Diener. Dieses Kind musste diesem dienen, dieser Erkenntnis. Ruth und Naomi. Diese Geschichte ist mehr als ein Happy End. Diese Geschichte geht weit über sie hinaus. Obed ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Ohne diesen Mangel hätte es David nicht gegeben. Und die Bibelfesten ahnen schon. Wenn man weitergeht in der Geschichte, dann kommt man irgendwann bei Jesus raus. Ohne diesen Mangel. Naja, Jesus hat es vielleicht trotzdem gegeben. So weit wollen wir vielleicht nicht. Ja, aber, also, welche eine Geschichte, dass aus einer Hungersnot, aus einem Elend, aus einem Mangel, aus einer Flucht, aus diesem tragischen Tod des Vaters und der Söhne und aus all diesem Elend, und am Ende steht mehr als ein Happy End. Es steht Zukunft. Und damit Hoffnung. Im Mangel auch unseres Lebens. Mitten in den Studentenunruhen 68, wo wir 10 standen, mittendrin sagte der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann, die Bewegtheit dieser Tage darf nicht ohne guten Gewinn bleiben. Aber das gilt für alle Bewegtheiten. Auch für die Bewegtheiten meines Tages. Und Winston Churchill, dieser große Kämpfer, dieser große Brite, der mit wesentlich dafür zuständig war, dass Hitler den Krieg verloren hat und Deutschland wieder seine Richtung gefunden. Er sagte, never let a good crisis go to waste. Lass niemals eine ordentliche Krise ungenützt verstreichen. Steckt ein Segen drin. Aus dem Mangel von heute will ein Segen von morgen werden. Die Geschichte von Ruth ist irgendwie schon die Geschichte eines Mangels, aber vor allem die Geschichte der Hoffnung. Damit es geschieht, braucht es Menschen, die bereit sind, mutige Entscheidungen zu treffen. Ich will. Menschen, die sich nicht als Mängelexemplar abstempeln lassen oder sich gar selber abstempeln. Es braucht Hoffnungsträger, weil Gottes bergende Flügel zu aller Zeit über uns wachen. Wir Christen sind eingeladen, dieser Welt, unserer Welt, deren Teil wir sind, den Krisenmodus an so vielen Ecken und Enden ist, zu zeigen, wer unser Leben tatsächlich erfüllt, und zu zeigen, dass aus den Krisen des Lebens Hoffnung und Zukunft und ein Segen im Morgen werden will. Auch Hoffnung im Vertrauen. Herzliche Einladung. Und Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.